the street, you can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually.
Europa macht seine Grenzen immer dichter. Die zivile Seenotrettung ist so gut wie lahmgelegt. Hört im Folgenden ein Interview des Freien Radios Neumünster mit Hendingst Gerzon von der Seenotrettungsorganisation CI.
Ja, gestern am Mittwoch, den 27. Juni, fand ein Vortrag mit anschließender Diskussion mit einem Aktivisten von CI im DGB-Haus statt. Im Vortrag berichtete Hendingst Gerzon unter anderem über seine Erfahrung in der Seenotrettung im Mittelmeer, die aktuelle Situation der Seenotrettung und die neuen Herausforderungen, die sich aus dem politischen Umbruch ergeben. Auch Fluchtursachen, Zustände in libyschen Ankerzentren und die Verantwortung der EU an der humanitären Katastrophe in Afrika wurden thematisiert. Ja, wir haben Hengist heute live als Studiogast im Radio. Ich begrüße mal hier die Runde. André und Ulrike sind auch da. Ihr könnt ja auch selber was sagen.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich sag da mal selber was.
Ja, ich sage auch hallo.
Moin.
Ja, schließe ich mich an.
Hallo Hengist. Wie geht's dir heute?
Ja, doch, soweit wach langsam.
Ja. Ja, legen wir los. Wir haben ungefähr ein gutes Zeitfenster für unsere Diskussion.
Hengist, du bist Seenotretter. Da müsste doch eigentlich jeder kommen und dir auf die Schulter klopfen und euch müssten alle loben. Wie wir wissen, ist das nicht so. Euch weht ganz schön der Wind ins Gesicht. Was sind die größten Hindernisse, gegen die ihr zurzeit zu kämpfen habt?
Also erstmal, ich bin Mensch und aufgrund meiner Menschlichkeit habe ich mich dazu entschlossen, in der Seenotrettung aktiv zu werden. Die größten Hindernisse, die wir zurzeit haben, sind eigentlich sehr vielfältig. Eines der Haupthindernisse ist es schlicht nur ergreifend, dass Europa sich weigert, seine Verantwortung anzuerkennen. Dass sie nämlich selber aufgrund ihres Konsumsverhaltens eigentlich zu dieser humanitären Katastrophe in Afrika beigetragen haben. Das ist eines der Haupthemmnisse. Und die spiegeln sich auch im gesamtgesellschaftlichen Verhältnis uns gegenüber gerade wieder.
Man hört oft so stichworthaft, dass ihr doch das dann auch der libyschen Küstenwache zum Beispiel überlassen könntet oder dass die Leute dann auch in den sogenannten Ankerzentren gut aufgehoben wären. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das ist in meinen Augen, es ist eine Polemisierung von Seiten der Politik. Also die Politik, also die EU weiß ganz genau, dass die libysche Küstenwache als solches personell zusammengesetzt ist aus ehemaligen Milizionären, aus der libyschen Freiheitsbewegung unter anderem, aber auch so als vom Warlords werden diese Schiffe besetzt. Das heißt, es ist keine Garantie gegeben und es ist auch nicht ansatzweise zu hoffen, dass Flüchtlinge auf einem libyschen Küstenboot oder aber auch in Libyen ansatzweise so behandelt werden, dass es mit den Menschenrechten übereinstimmen wird.
Du hast geäußert, dass vor 4 Wochen etwa Europa sich von dem Humanismus verabschiedet hätte. Was ist da geschehen?
Das ist richtig. Europa initiiert durch, oder sagen wir es mal so, nach ausgetragen wurde es erstmal durch Italien, dass gesagt worden ist, dass sie keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen werden oder annehmen werden. Also wir reden erst einmal von annehmen und damit haben sie angefangen, die Häfen für die NGO-Schiffe zu blockieren. Der Tenor ist einhellig von der Europäischen Union übernommen worden. Das ist der Diskurs, den wir heutzutage auch erleben mit Herrn Seehofer, der die ganze Zeit vehement darauf rumreitet und sagt, dass die NGO-Schiffe in Europa nicht mehr anlanden dürfen, da sie sich gesetzeswidrig verhalten würden, nach seiner Auffassung. Nach der Rechtslage ist das aber nicht so, de facto.
Wie ist die Rechtslage?
Die Rechtslage besagt ganz einfach, wenn jemand in Seenot oder schiffbrüchig ist, zum Beispiel auf dem Mittelmeer, ist man verpflichtet, ihn auf Anweisung von MRC Rom, das ist die Seenotrettungsleitstelle, aufzunehmen an Bord und an einen sicheren Ort zu überführen. Das heißt explizit sicherer Ort und nicht sicherer Hafen. Sicherer Ort impliziert, dass da die Menschenrechte geachtet und gewahrt werden. Und das wird in Libyen de facto nicht.
Was ist mit diesen Ankerzentren? Sind das nun keine, absolut keine sicheren Orte?
Doch, also wenn man das jetzt mal sarkastisch sagen will, das sind hochsichere Orte, diese Ankerzentren, weil die Leute, die da reinkommen, kommen garantiert nicht unversehrt raus. Es ist gewährleistet innerhalb dieser Strukturen, wie diese Ankerzentren aufgebaut sind. Die Ankerzentren sind nachweislich, auch nachlesbar im letzten UN-Report vom April dieses Jahres, wird systematisch die Menschenrechte verletzt, es wird gefoltert, misshandelt, versklavt, vergewaltigt und totgeschlagen.
Von Sadisten oder geschieht das routinemäßig?
Es ist ganz klar eine Systematik da drin. Es sind ganz klar, es sind erstmal, man muss Sadisten eine sadistische Neigung haben, überhaupt mit einem Lebewesen so umzuspringen, wie die es da tun. Allerdings ist es auch ein ganz klarer monetärer Aspekt, der dahinter steht. Da wirst es diese Gefängnisse, wirst es auch mit den gefangenen Insassen Geld verdienen. Der Ablauf ist im Endeffekt, sie nehmen wir mal exemplarisch einen Gefangenen heraus, ist, der Ablauf ist, diese Person wird begutachtet, es wird eingeschätzt von Seiten der Libyer oder der Haftanstalt, das ist jetzt sehr nett gesagt mittlerweile, sagen wir des Lagers, ob da eine Möglichkeit gibt, dass da noch Geld rauszupressen ist. In der Regel werden diese Leute, werden dann die Familien kontaktiert oder die Dorfgemeinschaften, wo sie herkommen. Die Leute werden gefoltert, diese Foltersequenzen werden diesen Dörfern oder Familien oder Freunden zugespielt mit der ganz klaren Aufforderung, zahlt oder wir hören so lange nicht auf zu foltern, bis die Leute tot sind. In der Regel zahlen sie, solange sie zahlen können, solange sie noch irgendetwas haben. Wenn nicht mehr gezahlt werden kann, dann entscheidet sich im Endeffekt das Schicksal dieses Flüchtlings nochmal auf eine andere Art und Weise. Es wird im Endeffekt eine Entscheidung getroffen, ob die Person noch arbeitsfähig ist. Wenn sie arbeitsfähig ist, hat sie eine sehr hohe Chance, versklavt zu werden in Libyen. Da werden sie dann verkauft. Da gibt es auch verifizierte Berichte, sowohl der CNN-Bericht 2017, der veröffentlicht wurde, aber auch von der IOMO wurde es ganz klar nachgewiesen, dass diese Leute versklavt werden. Die verschwinden dann irgendwo in Zentral-Schwarzafrika in irgendwelchen Minen, um die Rohstoffe für die westliche Welt auszubuddeln.
Ist das nur in Libyen so oder gibt es auch andere Länder, die solche Zentren, brutale Zentren haben?
Es gibt auch andere Länder. Also ob da jetzt explizite Zentren in dieser Strukturiertheit vorstellig sind, wie wir sie jetzt in Libyen mittlerweile haben, wie sich das da auch etabliert hat, kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Was einfach ist, in Agadez, das ist einer der Hauptdreh- und Angelpunkte auf der Flucht innerhalb von Afrikas, ist es so, dass diese Leute auf ihrer Fluchtbewegung in Agadez landen und da haben sie die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, sie müssen zwangsläufig, wie es das, in irgendwelchen Minen arbeiten für etwas Geld. Mit diesem Geld, das sie da bekommen, bezahlen sie die weitere Fluchtroute durch Afrika. Das heißt, sie werden dann auf irgendwelche Pickups gesetzt und werden durch Afrika gefahren, wenn sie Glück haben.
Wie sieht es aus in diesen Zentren mit der hygienischen Lage, mit der Ernährung, mit medizinischer Versorgung und so weiter?
Also es gibt de facto in diesen Zentren gibt es anscheinend keinerlei funktionierende medizinische Versorgung. Das ist das eine. Die hygienischen Zustände sind unvorstellbar für einen Europäer. Da kann sich ein Europäer kein Bild von machen. Die Zellen sind hoffnungslos überfüllt. Es sind durchgehend in der Regel gemischte Zellen. Es wird weder, wird das ein bisschen drauf geachtet, obwohl das Frauen in einen separaten Trakt kommen würden oder Männer. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind reine Verwahr- oder eigentlich Lagerzentren, wo alle Leute in einen Raum eingesperrt werden. Das darf man auch nicht vergleichen mit einem deutschen oder europäischen Gefängnis. Wir reden nicht davon, dass es Hafträume gibt oder Haftzellen zum Beispiel. Es sind große Zellen, es sind große Räume, große Lagerhallen, wo diese Leute eingefercht werden und wo im Endeffekt nachher die Türen dann zugemacht werden, ganz banales Vorhängeschloss vorgehängt wird. Und dann werden sie da drin schmoren gelassen, bis sie zu weiterer Verwendung von ihren Peinigern ausgenommen werden.
Und wie sieht es aus mit der Ernährung?
Die Ernährung ist da eigentlich gar nicht gewährleistet. Also es gibt reihenweise Berichte und auch nachweisliche Berichte darüber, dass sie teilweise wirklich ungekochten Reis kriegen, eine Handvoll ungekochten Reis in die Hand. Den können sie dann essen über den Tag hinweg. In der Regel kriegen sie eine 0,5 Liter Flasche Wasser zum Trinken. Diese Flasche Wasser dient auch gleich als sanitäre Anlage. Das heißt, in diese Flasche Wasser müssen die Leute auch reinpinkeln, wo die feststofflichen Hinterlassenschaften dieser armen Menschen bleiben. Das kann sich jeder selber denken. Das heißt, also es existiert keine Hygiene innerhalb dieser Lager mehr.
Noch eine vielleicht etwas makabre Frage. Ja. Was geschieht mit den Leichen?
Die Leichen werden, es werden reihenweise Leichen, wenn es in und um Tripolis auf dem Müllhallen oder an den Straßen gefunden am nächsten Morgen. Sie entsorgen sie nachts mittels LKWs und die werden einfach auf die Straße geworfen.
Und diese ja, Ankerzentren, die werden allen Ernstes von Europa als Lösung angesehen.
Sie werden nicht nur von Europa derzeit als Lösung angesehen, sie werden de facto auch von Europa finanziert. Das ist eine Mehrfachfinanzierung, die da stattfindet. Das heißt, Europa finanziert diese Ankerzentren, Europa finanziert auch die libysche Küstenwache. Also nur noch mal zur Erinnerung für die Zuhörerschaft. Die Boote der libyschen Küstenwache sind durchgehend besetzt mit ehemaligen Warlords oder irgendwelchen Drogenbaronen oder irgendwelchen Milizen.
Das heißt nicht mit der EU-Organisation Frontex?
Doch. Also diese Boote haben mit Frontex nichts zu tun. Diese Boote laufen unter dem Namen libysche Küstenwache, unterliegen damit auch dem Status des libyschen Hoheitsgewässers. De facto, und das muss man einfach wissen, Libyen ist kein Staat, so wie wir ihn, oder eine Nation, wie wir uns vorstellen. Es ist ein komplett zersplittertes Land, wo reihenweise unterschiedliche kleinsten Milizen das Sagen haben. Und der da die größte Waffe hat, der hat auch die größten Chancen, ein Boot zu kriegen oder halt ein Lager aufzumachen.
Nun ist ja von Schwarzafrika bis Libyen auch ein gutes Stück Weg. Was geschieht da?
Ja, also man kann davon ausgehen, wenn wir jetzt nur von Agadez ausgehen, den sogenannten Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Sahel-Zone, haben sie gut und gern noch 2.500 bis 3.000 Kilometer, je nachdem, welche Fluchtroute sie nehmen. Gehen wir mal davon aus, dass sie die Minenarbeit in Mali überlebt haben und auf einem Pickup landen. Dann werden sie in der Regel mit den Pickups, da wird ein bisschen Fahrer, der Pickup wird bis oben hin überladen mit Menschen, dann fahren sie los. Und es ist leider nicht unüblich, dass diese Pickups, da sie so in einer katastrophalen Zustand sind, irgendwo in der Wüste liegen bleiben. Der Fahrer wird in der Regel abgeholt, die haben Funkkontakt zu ihren Mittelsmännern, der wird abgeholt und die anderen Leute werden in der Wüste stehen gelassen. Derzeit sind die Vermutungen, dass auf dem Landweg durch Afrika mindestens genauso viele Leute sterben wie derzeit im Mittelmeer.
Ja, nun hört man ja immer, wir können nicht die Probleme der ganzen Welt lösen. Du sagst aber, dass Europa maßgeblich schuld ist an den Zuständen in Afrika, dass die Leute dort einfach nicht bleiben können. Kannst du das vielleicht nochmal näher ausführen? Inwiefern zerstört Europa mit seiner Politik das Leben der Menschen in Afrika?
Ja, also missverständlich ausgedrückt. Also man muss ganz klar sagen, es ist die westliche Wertegemeinschaft. Also nehmen wir mal den Kontinent Europa raus, zerstört den Kontinent Afrika schlicht und ergreifend dadurch, dass sie da drüben, wie es ist, dieses Land ausplündern. Das heißt, die Rohstoffe, dieses Ausplündern findet statt zum Beispiel über Handelsverträge, die mit Afrika statt über Handelsverträge, die mit Afrika gemacht werden. Das Wort Vertrag kann man in Anführungsstrichen setzen. Das sind in der Regel Knebel- und Erpressungsverträge, die da stattfinden. Das heißt, Europa hat sich zum Beispiel letztes Jahr gesichert, dass sämtliche Rohstoffe, die aus Afrika wegexportiert werden, weitestgehend steuerfrei sind. Hätten die afrikanischen Staaten sich nicht auf diesen Deal eingelassen, hätte Europa schlicht und ergreifend die Ausfuhr von Blumen, so banal das klingt, von Blumen so stark besteuert, dass sie komplette Landstriche im Endeffekt damit versus lahmgelegt hätten und noch mehr Fluchtbewegungen in Afrika in Gang gesetzt hätten.
Warum sind die Menschen hier über diese Zustände so schlecht aufgeklärt? Versagen da die Medien, die westlichen Medien komplett?
Nein, da versagen die westlichen Medien versagen sicherlich auch einen Teil, aber, und da sage ich ganz einfach, und da nehme ich die europäische oder auch die Weltbevölkerung ganz einfach selber in Haft, es sind in der Regel mündige Bürger, wir haben heute wunderbare Kommunikations- und Informationsmittel, jeder hat Zugang auf diese Informationen, die ich habe, es ist meines Erachtens eine gewisse Interessenslosigkeit da. Ich glaube, die Leute sind auch manchmal einfach satt, sie wollen das einfach nicht mehr hören und sie weigern sich auch wahrscheinlich wirklich anzuerkennen, dass sie mit ihren Kaufverhalten massiv dazu beitragen, dass diese Verhältnisse in Afrika herrschen derzeit.
Nun hat ja die Empörung in Nordamerika zum Beispiel über das Trennen der Kinder von ihren Eltern durchaus etwas bewirkt. Also so ein Aufschrei der Bevölkerung kann etwas bewirken.
Ja, das ist richtig. Also wie das jetzt zustande kommt, weiß ich nicht. In der Materie stecke ich nicht drin. Also diesen Aufschrei vermisse ich eigentlich jetzt schon mittlerweile seit fast 3 Jahren in Europa, dass die europäische Bevölkerung endlich mal aufschreit und sagt, es kann einfach nicht sein, dass diese Menschen im Mittelmeer trinken. Und etwas, was mich selber maßlos wütend macht, ist, dass die Europäische Union nicht in der Lage ist zu sagen, okay, wir sind uns zurzeit nicht einig, wie wir mit diesen Flüchtlingen umgehen sollen. Und solange wir es nicht wissen, retten wir sie und bringen sie erstmal nach Europa. Europa hat sich anscheinend dazu entschieden zu sagen, wir sind uns nicht einig, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und solange wir uns nicht einig sind, lassen wir die Leute stumpf im Mittelmeer ertrinken. Und das ist nach meiner Auffassung, ist das schlicht und ergreifend Totschlag durch unterlassene Hilfeleistung, die da stattfindet.
Du hast gesagt, dass dir auch ganz viel Hass über die sozialen Medien entgegenschlägt, also die Kommentare, die ihr da auf dem Schiff lesen müsst bei Facebook oder so, die sind zum Teil unerträglich.
Also es ist, also wir, die NGOs sind es schon immer gewohnt gewesen, dass es immer Leute gab, die wir das natürlich uns irgendwo auf dem Kieker hatten und uns auch mit sicherlich sehr unangenehmen Postings bedacht haben. Mittlerweile hat es allerdings eine Qualität angenommen, weil es ist das, also es sind richtige Hasspostings, es sind Morddrohungen, es sind Diffamierungen der feinsten Art und Weise. Es äußern sich Menschen im Netz, muss man ganz klar sagen, die von der Seefahrt, vom Seerecht keinerlei Ahnung haben. Inklusive eines Herrn Seehofers, der anscheinend noch nicht ganz begriffen hat, wer ist das, wie eine Seenotrettung A aufgebaut ist, wie sie vonstatten geht und auf welchen juristischen Füßen sie eigentlich steht. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe gänzlich unqualifizierter Personen, die einerseits das Bedürfnis haben, da irgendwie jetzt den Senf zuzugeben, und dann haben wir auch noch eine ganze Reihe Personen, die ganz gezielt desinformieren. Das sind natürlich Parteien wie die AfD, die so gewisse Sätze formuliert und die auch immer wieder prognostiziert oder sagt, dass die Leute bitte nach Libyen zurücküberführt werden sollen. Da wäre es sicher, da wäre ein sicherer Hafen. Anhand so einer Aussage kann man schon sehen, dass die AfD keinerlei Ahnung vom Seerecht hat. Es ist nachlesbar, es sind wenige Absätze. Selbst ein Mensch aus der AfD sollte in der Lage sein, 100 Wörter ineinander zu lesen und zu verstehen. Es steht nicht sicherer Hafen, es steht sicherer Ort. Und der ist in Libyen nicht gegeben. Übrigens auch nicht in Marokko.
Also Druck von allen Seiten. Wie sieht es aus? Ihr werdet jetzt kriminalisiert als Schlepperbande. Wie vollzieht sich das?
Ja, also diese Kriminalisierung als Schlepperbande vollzieht sich wie folgt. Es hat sich irgendwo in den Sprachgebrauch eingeschlichen, wie es das zu sagen, das sogenannte Schleppergeschäft. Es ist vollkommen richtig, die Schlepper als solches, die in Libyen agieren, diese Schiffe ins Wasser bringen oder diese Ankerzentren in Libyen führen, die verdienen daran Geld. Wir als NGOs verdienen keinen Cent an irgendeinen Flüchtling. Um es ganz genau zu sagen, wir zahlen für jeden Flüchtling, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Leute, die uns unterstützen, spenden, sorgen dafür, dass wir auf dem Wasser sind. Wir bekommen kein Geld. Wir bekommen auch kein Geld dafür, dass wir auf den Schiffen sind. Wir bekommen kein Geld dafür, dass wir auf den Schiffen rumfahren. Wir bekommen auch kein Geld dafür, dass wir die Schiffe reparieren. Das machen wir alle ehrenamtlich. Und das heißt, von der kleinsten Maus bis zum größten Vorstand verdienen wir kein Cent daran. Wir machen das, um die Menschenrechte hochzuhalten.
Wie wichtig ist euch denn der Zuspruch, der ja sicherlich auch manchmal kommt über die sozialen Medien?
Oder? Der ist uns sehr wichtig und ich glaube, es ist für Außenstehende nicht vorstellbar, wie wertvoll es sein kann, wenn man einen Tweet als NGO abgesetzt hat und man hat eine ganze Reihe Hasspostings da und es kreuzt irgendwo in diesem Hasspostings irgendein Aufmunternd oder irgendein Wort, das uns, oder irgendein Satz, der uns sagt, hey, es ist gut, dass wir sind auch bei euch. Weil es ist, und das ist meine Überzeugung, es ist einfach nur so, dass die Arschlöcher, wenn man das im Radio so sagen darf, und die Rechtsradikalen extrem laut sind. Und die Leute, die eigentlich im Grundsatz auch sagen, wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute ertrinken im Mittelmeer, leider zu leise sind. Das wäre für uns als NGOs wirklich wünschenswert, wenn diese schweigende Masse, die nach meiner Wahrnehmung nichts rechtsradikal ist oder eben auch nicht dafür ist, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, sich vielleicht langsam erheben und sagen, jetzt ist Schluss. Wir machen unsere Union nicht kaputt und wir lassen auch nicht zu, dass irgendwelche wenigen, sehr lauten, gestörten Menschen unsere Union kaputt machen, unsere Menschenrechte in den Dreck ziehen.
Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Aktivist zu werden?
Aktivist jetzt in der Seenotrettung, meinst
genau.
du? Da bin ich eigentlich zugekommen durch einen Zufall. Jemand wusste, dass ich sehr gut mit Maschinen umgehen kann. Also ich bin gelernter Schlosser und da hat er gefragt, so pass mal auf, da gibt es eine NGO, die liegt auf Malta. Da hatte ich so, ich wusste, was da läuft, so grob, wie ist das denn im Mittelmeer, wie ist das, die bräuchten noch jemanden, wie ist das, der den hilft, auf der Winterwerft das Schiff zu reparieren. Da ich gerade ein großes Zeitkontingent am Freizeit hatte, habe ich gesagt, ja, fahre ich rüber, ich mache den Motor. Und bevor ich eigentlich wusste, was passierte, hatte ich den Motor gezündet und war schon im Mittelmeer, um es mal ein bisschen humoristisch zu sagen.
Ich hätte noch eine Frage, wie geht ihr damit um? Ihr müsst auch Tote bergen. Hilft euch da jemand psychologisch, gibt euch Beistand?
Ja, das ist sicherlich, also ich persönlich kann für mich bis heute noch nicht entscheiden, was mich in Anführungsstrichen psychisch eigentlich mehr belastet. ich weiß nicht, ob es mich mehr belastet, diese Schicksale dieser Menschen zu erleben, die wir an Bord haben, zu hören, was diese Menschen hinter sich gebracht haben, die Verwundung und die Verletzung körperlich zu sehen, aber auch diese Verwundung und Verletzung psychisch zu erleben, sei es, dass die Frauen massenhaft vergewaltigt werden da drüben. Wir haben ein sehr gutes psychologisches Netz um uns herum, das haben alle NGOs, das heißt, bevor wir in See stechen mit den NGO-Booten, haben wir ein Briefing, da sitzen Menschen, ich grüße mal unsere Freunde von den Maltesern, die machen das nämlich, das ist super lieb, was sie da machen, die machen das toll, da kriegen wir ein psychologisches Briefing. Wenn wir wieder anlanden nach Ende einer Mission, ist es so, dass es ein Debriefing gibt nochmal. Es ist vollkommen unabhängig, diese Debriefings, ob ein Fall da war, ob Leute gerettet oder geborgen worden sind oder nicht. Das ist Standard. Das gehört einfach dazu. Und jeder verpflichtet sich auch daran teilzunehmen. Dann ist es noch weiter so, wir haben jederzeit die Möglichkeit, auf ein sehr großes therapeutisches Netzwerk in Deutschland zurückzugreifen, wenn man irgendwann im Nachgang merkt, hey, irgendwas baut sich dabei mal auf oder ich komme mit irgendeiner Sache nicht klar. Also da werden wir wunderbar betreut.
Und du hast ja neben dem ganzen Horror hast du ja auch Erfolgserlebnisse. Du sagst, zu einigen Geretteten hast du auch heute Kontakt?
Ja, das ist richtig. Und das ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Und ich glaube, das ist so, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, also wenn das Boot, sagen wir mal, wenn man relativ viele Gäste, wir sagen immer Gäste, wenn sie bei uns an Bord sind, weil sie sind dann ja nicht mehr schiffbrüchig, wenn unsere Gäste an Bord sind. Zu den einen hat man einfach einen anderen Kontakt, einen besseren Kontakt als zu den anderen. Und da sind eine ganze Reihe Leute, mit denen ich sehr in Kontakt stehe, über die sozialen Netzwerke, das sind Wege, ich verfolge. Vielen muss ich leider wirklich sagen, die sind auch mittlerweile rückgeführt worden in angeblich sichere Herkunftsländer. Wie man das Niger-Delta als sicheres Herkunftsland deuten kann, hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Ja, doch, der Kontakt ist da und das ist mir auch wichtig.
Willst du noch eine Schlussforderung stellen?
Wir können ja auch gerne ein bisschen Werbung machen fürs Mitmachen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ihr wollt, also wir von CI freuen uns sicherlich über jede Spende, also jeder Cent zählt, darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Scheut euch nicht, auch nur irgendwie einen Euro zu überweisen. Wenn ihr sagt, Überweisungsgebühren fressen einen Euro auf, dann packt den Euro in einen Umschlag und schickt uns mit der Post zu. Mhm. Da sind wir wirklich dankbar. Ja, das wäre so alles. Und ansonsten, es gibt noch ganz viele andere NGOs, wenn ihr viel zu viel Geld habt gerade, wer ist das? Spendet quer durch Aquarius, Sea-Watch, CI, wir freuen uns über alles.
Sag doch nochmal eine genaue Adresse.
CI.org. Da kommt ihr bei uns auf die Netzseite und da findet ihr auch das offizielle Spendenkonto, das ich nicht im Kopf habe. Ich bin nämlich der Maschinist, nicht der Finanzminister da.
Ich glaube, das finden unsere Hörer und Hörerinnen. Ne? Ja. Okay, vielen Dank, Hengist.
Vielen Dank.
Dann entlassen wir dich jetzt hier aus der Hitze in unserem Studio.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview zur Seenotrettung im Mittelmeer durch NGOs mit Hennings Gerdson von CI. Ein Beitrag des Freien Radios Neumünster, der am 28. Juni produziert wurde. Before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he wouldn't be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow, he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Eventually, there was a young girl whose heart was a brown, 'cause she was crippled for life, but she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her leg she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually.
must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Next to your fire.
Let me stand next to your fire.